Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Okay, fangen wir an. Also, heute gibt's ein Thema, da hätte ich Anfang des Jahres nicht gedacht, dass ich das mal mit euch besprechen würde. Das ist so ein Thema, das war null auf meinem Schirm und dann machte es plötzlich schnipp schnapp und kam irgendwie reingeflattert und dann, naja, dann kam es halt auf die Liste der Predigtthemen. Das Thema heute lautet Nahtoderfahrungen, okay? Mal sowas ganz anderes. Nicht unbedingt ein biblisches Thema, es sei denn, wir gehen davon aus, dass Paulus sowas mal erlebt hat. Also, wir wissen ja, Paulus schreibt durchaus ein wenig kryptisch in 2. Korinther Kapitel 12 davon, dass er das Paradies besucht hat. Also hier 2. Korinther Kapitel 12 ab Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht oder außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde, und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Also wir merken, Paulus schreibt hier über eine Erfahrung und die ist ihm so fremd und so ungewöhnlich, dass er irgendwie gar nicht sagt, hey, weiß gar nicht, was da passiert ist, das ist eigentlich, ja, also ganz, ganz komisch, wie er das hier beschreibt. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass so eine Erfahrung im Zusammenhang mit einer Situation gemacht wurde, wo er beinahe gestorben wäre. Und solche Situationen hatte Paulus öfter. Eine zum Beispiel aus Apostelgeschichte 14, da heißt es in Vers 19, es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten. Das muss man sich vorstellen, ja. Also du wirst einfach mal tot gemacht. Also gesteinigt heißt, man wirft so viele Steine auf dich, bis du tot bist. Und nachdem sie ihn gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Und jetzt geht's ganz drollig weiter. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Also die einen denken, der ist tot, ja, und vielleicht war er das auch irgendwie, ja, aber er ist jetzt draußen vor der Stadt und steht wieder auf. Das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo man gemeinhin sagen würde, wenn Nahtoderfahrung, das ist ziemlich dicht zumindest dran. Aber mehr haben wir in der Bibel zu dem Thema nicht. Es bleibt also ein total spekulatives Thema. Warum dann von mir, der ich das ja lieb, also Vers für Vers durch Texte zu gehen und immer alles möglichst, was man so sagt, mit einem Bibelvers am besten noch untermauern, warum dann von mir so eine Predigt? Drei Gründe. Erstens, ich habe zu dem Thema meine Meinung geändert. Und immer, wenn man so ein bisschen seine Meinung ändert, macht es Sinn, mal anderen zu sagen, du, da habe ich meine Meinung geändert. Zweitens, Nahtoderfahrungen liefern ganz starke Indizien dafür, dass es für ein vom Körper unabhängig oder vom Gehirn unabhängiges Bewusstsein gibt. Und ich glaube, dass dieses Wissen ein Einstieg sein kann für das Gespräch mit ungläubigen Leuten. Deswegen einfach mal so ein bisschen, es hat so eine, ich sag das mal, apologetisch-evangelistische Komponente. Und dann drittens, ich empfand das Thema als super ermutigend. Also, so viele Leute machen eine Nahtoderfahrung und erleben etwas, wo ich sage, jo, das macht irgendwie in meinem Denken, so wie ich das wahrnehme, Christ zu sein, wie das Christsein, ich sag's mal, meine Vorstellung von Realität geformt hat. Was die da erleben, macht ja unglaublich viel Sinn. Und übrigens, da spielt es keine Rolle, welcher Religion der beinahe Gestorbene vorher angehört hat. Werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Also für mich war das Überraschende an dem Thema das Ermutigende für mich. Weil ich bin sonst eher der Typ, der wirklich sich ermutigen lässt, indem er so einen Bibelvers nimmt, dann schreibt er einen Podcast drüber, kaut irgendwie eine halbe Stunde drauf rum und irgendwann, yeah, ja, dann bin ich so richtig begeistert. Hier wenig Bibelverse, viel Berichte, viel Subjektives, viel so Zeugs, wo du sagst, ja, und trotzdem am Ende Ermutigung. Das wollte ich euch mitgeben. Fangen wir vorne an. Punkt 1. Ich habe meine Meinung geändert. Was sind Nahtoderfahrungen? Naja, es sind Erfahrungen, die Menschen machen, die eigentlich klinisch tot sind. Also Erfahrungen, die als außergewöhnlich real wahrgenommen werden und gleichzeitig als außerkörperlich. Also ich verlasse meinen Körper. Irgendetwas, ich nenne das jetzt mal in dem Vortrag meine Seele. Ich nenne es mal meine Seele, weil ich den Begriff passend finde. Für alle die, die sagen, aber Jürgen, eigentlich müsste das doch so eine Mischung aus Seele und Geist sein. Weiß ich, habe auch meine Bibel gelesen. Aber wir nennen das jetzt mal für diesen Vortrag Seele. Irgendetwas verlässt den Körper und macht, obwohl ich eigentlich klinisch tot bin, Erfahrungen. Das sind Nahtoderfahrungen. Und ich habe mich so das letzte Mal, so vor 30 Jahren, mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe mir damals so gedacht, okay, was Leute da so erleben und beschreiben, das sind halt die letzten Zuckungen eines sterbenden Hirns kurz vor dem Blackout. Warum habe ich das gedacht? Naja, ich wusste, man kann außerkörperliche Wahrnehmungen bei Epilepsie-Patienten dadurch induzieren, dass man mit Elektroden im Gehirn bestimmte Stimuli setzt. Das hatte ich gelesen. Wusste, wenn man da stimuliert, dann haben die quasi so das Gefühl, den Körper zu verlassen. Und ich dachte mir, naja, das wird halt sowas sein. Ja, wenn du stirbst, ist halt so, ja, da zuckt noch ein bisschen was im Hirn. Und wenn es an der richtigen Stelle zuckt, dann fühlt sich das halt so an, als würdest du deinen Körper verlassen. Das war vor 30 Jahren. Und das war damals wahrscheinlich auch okay. Es war dann auch ein bisschen so, also diese Skepsis, die wurde noch untermauert, weil in christlichen Kreisen kursieren manchmal sehr skurrile Geschichten über Leute, die angeblich im Himmel waren. Und das ist dann so, wo ich mir sage, ehrlich Freunde, also veralbern kann ich mich selber. Das sind dann häufig Geschichten, die entweder völlig schräg waren oder dann auch meistens nach einer Weile, so nach 5 oder 10 Jahren, wieder vom Markt genommen wurden, weil der Autor dann ehrlich zugegeben hat, habe ich mir alles nur ausgedacht. Und deswegen dachte ich mir, okay, ja, da ist auch nichts dran. Das hat zu dieser grundsätzlichen Skepsis nochmal was beigetragen. So, jetzt habe ich ja meine Meinung geändert. Warum? Ich habe ein Interview gehört. Ich mag kluge Interviews mir anhören, durchaus von Leuten, die keine Christen sind. Also es ist, manchmal hat man die besseren Interviews von Leuten, die keine Christen haben. Es gibt auch gute christliche Interviews, aber es gibt halt auch Leute, die wirklich tolle Podcasts und tolle Interviews machen. Einer, den ich sehr schätze, wenn ihr ihn nicht kennt, könnt ihr da mal reinschauen, die John Ryan Show. Und der interviewte John Burke. John Burke ist der Autor verschiedener Bücher über Nahtoderfahrungen. Und wenn man in seine Biografie reinschaut, dann war er Ingenieur, hat sich am Totenbett seines Vaters mit so einem Thema Nahtoderfahrungen mal so ein bisschen beschäftigt, weil da lag ein Buch rum. Und zwar das erste Buch, was eigentlich so auf dem Markt zu diesem Thema überhaupt erschien. Also nicht erschien im Sinne von das erste relevante Buch. Und das ist von Raymond Moody im Jahre 1975, Life After Life, das Leben nach dem Leben. Und er sitzt, da ist er so an dem Totenbett seines Vaters, da liegt dieses Buch und er ist Ingenieur, ist auch nicht gläubig oder so, liest dieses Buch durch und denkt sich so, naja, wenn da irgendwas dran wäre von dem, was hier steht, das wäre schon sensationell. Und weil er zufälligerweise in Santa Barbara wohnte, dem Epizentrum der Nahtodforschung, hat er sich halt als Ingenieur auf den Weg gemacht, hat dann angefangen, dem Ganzen mal so einen wissenschaftlichen Unterbau zu geben, sich auf diesem Weg bekehrt und arbeitet heute als Pastor. Und das Interview mit ihm hat mein ganzes Denken auf den Kopf gestellt, einfach deshalb, weil ich merkte, hey, die Datenlage, die du in deinem Schädel hattest für die Bewertung von Nahtoderfahrungen, ist heute eine ganz andere. Also in den 30 Jahren hat sich eine ganze Menge getan. Heute gibt es weit über 1000 Artikel zu dem Thema in durchaus auch wissenschaftlichen Zeitschriften. Es gibt ein Handbuch dazu, Handbook of Near-Death Experiences, also das Handbuch der Nahtoderfahrungen, einfach weil es so viele davon gibt. Und dieses Handbuch listet 50 Forscher und Forscherteams auf, die die insgesamt über 60 Studien an Nahtoderfahrungen gemacht haben mit Tausenden von Einzelfällen. Also da ist richtig viel in den letzten 30 Jahren passiert. Und das, was ich im letzten Jahrhundert für ein seltenes Phänomen gehalten habe, für etwas, wo man sagt, na ja, kann schon mal jemandem passieren, ja, warum, ja, das ist heute wirklich gut beschrieben. Und je tiefer man jetzt in diese Beschreibungen eintaucht, wenn man mal alle Fakten nebeneinander legt, dann werden Nahtoderfahrungen tatsächlich zu einem guten Beweis dafür, dass, ja, für ein Leben nach dem Tod. Oder zumindest dafür, dass unsere Existenz nach einem klinischen Tod weitergeht. So, wer mich kennt, der weiß, was ich tue, wenn mich etwas interessiert. Hier seht ihr das. Ja, ich lese. Also wenn ihr lesen wollt oder hören wollt, das ist die Literatur, die ich im Hintergrund habe. Das sind Bücher, wo ich sage, die haben so in den letzten 2-3 Monaten mein Leben ein bisschen geprägt. Und da könnt ihr selber, wenn ihr sagt, mich interessiert das Thema, einsteigen. Warum ist das relevant? Naja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Man trifft auf Leute, das sind dann Atheisten, die sagen so Sachen wie, ja, früher, da haben die Menschen an eine Seele und an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Aber heute sind wir aufgeklärt. Ja, heute haben wir die Wissenschaft. Und deswegen können wir dieses ganze Gerede über Seele und über ein Leben nach dem Tod, wir können das ganz beherzt ins Reich der Mythen verbannen. Ja, wenn du stirbst, ja, alles was du bist, ist Materie. Wenn du stirbst, bleibst du Futter für die Würmer. Alles was von dir bleibt, sind ein paar Bilder im Fotoalbum. Das ist so die gängige Meinung von vielen Leuten. Und jetzt komme ich und sage, falsch. Wenn du die Meinung hattest als Atheist, ja, Atheisten halten sich immer an die Wissenschaft, dann habe ich ein paar wissenschaftliche Ergebnisse für dich. Und dann beschäftige dich, mein Tipp, mal ein bisschen mit Nahtoderfahrungen. Da ist nämlich tatsächlich irgendwie mehr als der Körper. Und jetzt keine Sorge. Ich weiß schon, dass Nahtoderfahrungen eben nur nah am Tod sind. Deswegen heißen die Dinger ja so. Und keine Sorge, ich weiß auch, dass solche Berichte jemandem, der so richtig tief eingefleischter Zweifler ist, ja, dass solche Berichte im Letzten niemanden davon überzeugen werden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber wisst ihr was? Ich gehe morgen früh auf eine Beerdigung. Und wenn du auf eine Beerdigung gehst, dann wird diese Frage, ob es nach dem Tod weitergeht, das wird plötzlich eine super existenzielle Frage. Dieses ganze theoretische Plimplam, ja, darüber kann man auch anders sehen. Ja, maybe. Aber darf ich dir was verraten? Wir alle werden sterben. Ich kann dir 100% sicher sagen, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt, wirst du sterben. Jetzt kannst du sagen, aber vielleicht geht's mir wie Henoch. Ja, da gibt's so eine ganz kleine Ausnahme, aber die ist wirklich klein, ja. Ja, Henoch ist dieser Beam-Me-Up-Scotty-Typ, ja, der einfach so verschwand, Busch, ja, Entrückung ohne vorher, ja, geht ein bisschen spazieren, ist ein bisschen weit von zu Hause weg, sagt Gott, willst du nicht gleich zu mir kommen, sagt er, yo, komm hoch. Also, du wirst sterben. Und deswegen ist das ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir uns über die Frage Gedanken machen, was kommt denn eigentlich danach? Und Nahtoderfahrungen sind an der Stelle so das Beste, was wir kriegen. Deswegen, zum zweiten Punkt. Also das erste war, ich habe meine Meinung geändert, ich habe was gelesen. Ich würde heute mich nicht mehr hinstellen und sagen, sind alles nur so Restzuckungen, irgendwie das Präfrontalkortex kurz vor dem kompletten Shutdown. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Zweiter Punkt. Nahtoderfahrungen liefern starke Indizien für ein vom Gehirn unabhängiges Bewusstsein. So, was wissen wir über Nahtoderfahrungen? Zuerst einmal wissen wir, dass es sie gibt. Und sie sind bei weitem nicht so selten, wie man denkt. Es ist nur so, dass Menschen nicht so häufig von sich aus drüber reden. Jetzt gibt's Gründe dafür, warum Leute das tun. Also nicht so über Nahtoderfahrung nicht so gerne reden. Das eine ist, Es gibt tatsächlich höllische Nahtoderfahrungen. Also du machst Nahtoderfahrungen, wo du super real Dinge erfährst wie extreme Panik, mentale Qualen, Visionen von dämonischen Wesen und verzweifelten Seelen, Dunkelheit, Kälte, brennende Hitze, das Gefühl, in einen Abgrund gezogen zu werden, Geräusche von Klagen, Weinen, Zähneknirschen. Es gibt solche Erfahrungen und irgendwas zwischen 20% und 50% der Nahtoderfahrungen sind auf diese Weise überhaupt nicht so nett. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Art von Erfahrung wird erstens super schnell verdrängt, super schnell vergessen und es gibt gerade dabei eine riesige Dunkelziffer. Denn wer möchte sich denn hinstellen und sagen, hä, ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ja, was denn erlebt? Ich war in der Vorhölle. Das willst du nicht. Und selbst bei den positiven Nahtoderfahrungen ist das so, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben, einfach deshalb, weil was Leute da erleben, ist für sie so fremd, dass ihnen einfach die Worte fehlen. Und insbesondere bei Leuten, die vielleicht in der Gesellschaft einen gewissen Stand haben, man merkt das bei Leuten, die selber vielleicht Akademiker sind, ja, willst du dich wirklich danach mit Leuten hinsetzen und sagen, ja, ich habe irgendwie den Himmel gesehen? Ich meine, die Leute halten dich für ein bisschen plemplem. Und deswegen eine Sache, die man bei diesem Thema in den letzten 30 Jahren herausgefunden hat, war, Leute reden von sich aus gar nicht so gerne drüber. Du musst also, damit du zu Forschungsergebnissen kommst, du musst relativ deutlich nachfragen und am besten auch kurz nachdem die reanimiert wurden, also so früh wie möglich, wo die sich noch dran erinnern. Und wenn man nachfragt, dann stellt man interessanterweise fest, dass ganz viele Erfahrungen, und ich rede jetzt mal nur von den positiven Nahtoderfahrungen, weil die sind am besten untersucht, okay? Davon gibt's am meisten und sind am besten untersucht, dass da ganz viele Erfahrungen super ähnlich sind. Also viele Patienten, die eine Nahtoderfahrung machen, verlassen ihren Körper und sehen sich selber von außen, hören, was quasi im OP-Saal geschieht. Also die sind irgendwie da oben, ja, und schauen auf sich und das OP-Team, was natürlich gerade ein bisschen hektisch damit beschäftigt ist, sie wiederzubeleben, was da passiert. Das heißt, die Seele verlässt den Körper und dass das keine Einbildungen sind, das merkt man daran, wie genau die Patienten Dinge beschreiben, die sie gar nicht wissen dürften. Zum Beispiel ihre eigene Wiederbelebung oder Gegenstände im OP-Saal, von denen die gar nicht wussten, dass die da im OP-Saal sind. Also es ist diese Detailtreue der Beschreibung, die absolut überrascht, weil sie weit über das hinausgeht, was ich von mir aus einfach hätte wissen können. Ein zweites Phänomen, und das betrifft immerhin 3/4 der Patienten, ist ein weit über das Normale hinaus aktivierte Bewusstsein. Also ich habe ein Hör- und Sehvermögen, das ist fast irreal. Also das ist viel, viel lebendiger als das, was ich normalerweise auf der Erde habe. Und das ist wichtig, diese Information. Es ist deshalb wichtig, weil wenn du normalerweise ein verändertes Bewusstsein hast, das gibt's ja auch auf andere Weise. Du kannst zum Beispiel träumen. Du kannst Drogen nehmen. Du kannst eine Psychose haben. Du kannst halluzinieren. Und wenn du mal schaust, in all diesen Fällen, wie ist das Bewusstsein? Bin ich im Traum? Habe ich ein besseres Seh- und Hörvermögen? Fühle ich mich realer? Nee, im Allgemeinen nicht. Ja? Wie ist das unter Drogen oder bei einer Halluzination? Auch nicht. Aber hier haben wir genau das. Wir haben geschärfte Sinne und es ist das komplette Gegenteil von vernebelt und ein wenig durcheinander. Das ist so typisch für Nahtoderleben. Es ist fast ein bisschen so, als würde unser Körper die Bremse sein und jetzt gehe ich raus und jetzt kann ich endlich mal vernünftig sehen und hören, jetzt bin ich mal endlich präsent. Die Leute fühlen sich realer, lebendiger als je zuvor. Und wisst ihr, völlig verrückt wird das, wenn ihr Nahtoderfahrungen von Blindgeborenen liest. Also Blindgeborene, damit wir uns das vergegenwärtigen. Wenn du blind geboren wirst, kannst du von Anfang an nicht sehen. So, das Sehzentrum entwickelt sich aber in den ersten Monaten und Jahren nach der Geburt. Das heißt, wenn du blind geboren bist und da sich nichts entwickeln kann, dann kannst du physiologisch, körperlich nicht sehen. Dein Hirn hat kein Sehzentrum, denn das bildet sich dadurch aus, dass du siehst. Aber jetzt stellt euch vor, du hast eine Nahtoderfahrung von einem Blindgeborenen. In dem Fall, was ich gelesen habe, war eine Frau Anfang 40, die stirbt und die plötzlich, obwohl die vorher noch nie was gesehen hat und auch eigentlich nicht sehen kann, Menschen beschreibt. Und auch beschreibt, was die anhaben. Das ist total scary, oder? Und man kann das noch ein bisschen steigern. Die Hälfte der Leute bei einer Nahtoderfahrung treffen auf Menschen, die vor ihnen verstorben sind. Das ist okay, ja, wen sollst du auch sonst da treffen, ja, im Himmel, ja, die sollten ja schon tot sein. Gut, aber jetzt stellt euch eine Situation vor, wo ein kleiner Junge stirbt und während der Nahtoderfahrung auf seine Schwester trifft und jetzt wird er wieder lebendig und richtet seinen Eltern Grüße von seiner Schwester aus. Problem, die war vor seiner Geburt gestorben. Sie war nie Thema zu Hause, weil die Eltern immer dachten, also das lassen wir mal unter den Tisch fallen, wir reden erst dann mit ihm über die verstorbene Schwester, wenn der mit dem Thema Tod was anfangen kann. Und er war erst, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre alt. Und jetzt kommt er zurück und sagt übrigens, hallo, ja, ich soll euch Grüße mitbringen von meiner Schwester. Und die heißt sowieso. Und er wusste nicht, dass er eine Schwester hatte. Und er wusste nicht, wie sie hieß. Also da geht's mir so, wenn ich denke, die armen Eltern. Ja, das ist wirklich, wo du sagst, wow, ja. Also, und es ließe sich noch so viel mehr sagen. Ich möchte euch ein bisschen ermutigen, euch selber an der Stelle zu belesen, ein bisschen reinzulesen in dieses Buch. Gebt mir nochmal die Folie mit den Büchern. Wahrscheinlich ist für euch das Beste hier das zweite, John Burke, So ist der Himmel. Ja, da gibt's ganz viele Beispiele drin, die wirklich Spaß machen. Und wie gesagt, es ließe sich noch viel mehr zum Thema Nahtoderfahrungen berichten. Wirklich viele faszinierende Sachen. Und da gibt's diesen Tunnel, durch den die Leute gehen. Oder dass die Hälfte der Leute sich an einem Ort wiederfinden, wo ich sagen würde als Christ, jo, das ist das Paradies. Und dann beschreiben die eine Stadt, wo ich denke, Hammer, ja, das hört sich so sehr nach Offenbarung 21 und dem neuen Jerusalem an. Keine Ahnung, also da geht mir natürlich das Herz auf. Aber all das ist noch nicht das Beste. Auch nicht, dass Nahtoderfahrungen zu grundlegenden Lebensveränderungen führen. Also du machst so eine Nahtoderfahrung, hast eine nachhaltige Veränderung. Also 3/4 der Leute ändern ihr Leben komplett, nachdem sie das einmal erlebt haben. Und das ist das Gegenteil von drogeninduzierten Halluzinationen, ja. Also der typische Drogenjunkie, der eine Halluzination hat, der sagt nicht danach, weg mit den Drogen, ganz neu. Aber hier macht jemand eine Nahtoderfahrung und ein Großteil der Leute wird wieder wach und sagt, ich muss mein Leben komplett ändern. So kann das nicht weitergehen. Also all das ist noch nicht das Beste. Das Beste ist, in wie vielen Berichten Menschen einem Licht begegnen, das Liebe ist. Oder Gott begegnen, der Licht und Liebe ist. Und jetzt wird's super interessant, denn diese Erfahrungen machen Menschen über Kulturgrenzen hinweg. Also über die Kulturgrenzen hinweg, wenn ich mir jetzt anschaue, was weiß ich, ich vergleiche mal Inder mit Amerikanern, das ist gemacht worden, da gibt's eine Studie dazu. Und wer erlebt denn bitteschön was in seiner Nahtoderfahrung? Und dann stellen wir fest, Inder beschreiben in einer Nahtoderfahrung eben nicht Krishna mit einer blauen Haut oder Shiva mit 3 Augen. Was sie beschreiben, ist das, was an anderer Stelle auch beschrieben wird, nämlich ein Lichtwesen in weißem Gewand, von dem ein ungewöhnlicher Friede ausgeht. Oder erstmal sagst, Und dafür werden andere grundlegende Vorstellungen, ja, so hinduistische Jenseitsvorstellungen wie Reinkarnation zum Beispiel oder die Befreiung der Seele aus dem Rad der Wiedergeburt, das findet bei diesen Nahtoderfahrungen, spielt einfach keine Rolle, redet keiner drüber. Ist einfach kein Thema. Übrigens, kleiner Einschub. Wir können ein paar tausend Nahtoderfahrungen von Moslems uns anschauen und in keiner einzigen begegnet ein Moslem Mohammed. Also ein Fünftel der Leute begegnet Jesus, aber niemand begegnet Mohammed. Obwohl das ja eigentlich, würde man sagen, also wenn die Erfahrungen quasi auf dem aufbauen, was ich vorher schon an Ideen im Kopf habe, na das müsste das doch sein. Du willst doch als Moslem nicht Jesus begegnen. Das ist, sorry, ja, das würde dir ja zeigen, dass du selber einen kleinen vielleicht Denkfehler hast, wenn du da, ja. Trotzdem, ja, dass wir das gut festhalten. Es gibt keine konsistente Tendenz, dass Menschen jeweils die religiöse Figur sehen, die ihrer Herkunft entspricht. Begegnungen mit Jesus sind mit weitem Abstand das häufigste, was überhaupt berichtet wird. Und was auch dann berichtet wird, ist, dass dieser Gott aus Licht und Liebe mit manchen seiner Nahtoderfahrungspatienten einen Lebensrückblick macht. Ganz spannend. Spannend deshalb, weil dieser Lebensrückblick, man kann sich die Frage stellen, worauf lege ich denn Wert bei einem Lebensrückblick? Das ist ja mal eine interessante Frage. Je nachdem, wo du herkommst, könnten das ja unterschiedliche Dinge sein. Wenn du so ein Hardcore-Atheist bist, würdest du wahrscheinlich sagen, dass ich gut durchs Leben, ja, wenn du so 5 Säulen des Islam, dann wäre vielleicht eher das. Aber wisst ihr was? Immer dann, wenn ein Lebensrückblick gemacht wird, gibt's denselben Schwerpunkt. Und der lautet Liebe. Habe ich geliebt? Habe ich mit den Möglichkeiten, die ich hatte, andere Menschen geliebt, ihr Leben bereichert? Habe ich mich in diesem Leben in ihr Glück investiert? Das ist der durchgehende Schwerpunkt bei Nahtoderfahrungen, wenn ein Lebensrückblick gemacht wird. Und übrigens, dieser Lebensrückblick geht ganz häufig einher mit Reue. Also Leute stellen fest, nein, das habe ich nicht. Da wird Schuld erkannt in diesem Moment. Also Nahtoderfahrungen vermitteln nicht die Botschaft, alles ist gut. Und das obwohl, ich lasse jetzt nochmal die höllischen Nahtoderfahrungen außen vor, durchaus die Erfahrung selber, die Begegnung mit einem Gott der Liebe, natürlich als etwas extrem Angenehmes berichtet wird. Und obwohl das so Angenehmes, bleibt bei vielen Nahtoderfahrungen so eine Ernsthaftigkeit zurück, so eine Frage zurück. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Wie hast du gelebt? Hast du wirklich geliebt? Und ich lese das und denke mir so als Christ, wow, das kenne ich. Also das passt total in mein Weltbild. Also wenn die Nahtoderfahrungen berichten würden, was weiß ich, es geht da nur irgendwie um Reinkarnation oder nur darum, die 5 Säulen des Islam gelebt zu haben oder den 8-fachen Weg des Buddhismus oder keine Ahnung was, dann wäre ich jetzt ein bisschen in der Bredouille, das gebe ich offen zu. Dann würde ich mir überlegen, kann da, oder wenn in den Nahtoderfahrungen ständig die Botschaft kommt, alle Religionen sind gleich gut, wir kommen alle irgendwo oben an, dann würde ich auch denken, das würde mich berühren. Natürlich würde ich dann keine Predigt drüber machen. Aber ich würde drüber nachdenken, logischerweise, weil ich würde mir die Frage stellen, was ist da los? Aber das genaue Gegenteil passiert. Je mehr man liest, je mehr man statistisch die Sachen auswertet, desto mehr stellt man fest, Markus Kapitel 12, Vers 30, dass das höchste Gebot, was Jesus auf die Welt bringt, genau das ist, was bei diesen Nahtoderfahrungen abgefragt wird. Markus 12, Vers 30, das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ist das drollig? Ja, wir lesen das. Jetzt geht's natürlich darum, dass wir es noch leben. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn deine Seele vor Gott steht, wird er dich nicht fragen, sag mal, hast du immer nur Bio eingekauft? Ja, das wird nicht die erste Frage sein. Die erste Frage wird sein, hast du dein Leben in andere Menschen investiert? War Liebe für dich das Wichtigste? Und da stelle ich fest, ja, das ist genau das. Also da lese ich die Bibel und stelle, also ich werde nicht überrascht sein in der Ewigkeit, wenn die Frage kommt, weil ich mir denke, hätte ich wissen können. Heißt noch nicht, dass wir alle das leben. Aber hat mich persönlich beim Lesen der Nahtoderfahrungen wirklich nochmal massiv herausgefordert, so nach dem Motto, Jürgen, Also es war wie so ein erhobener Zeigefinger für mich persönlich, der mich daran erinnerte, es geht nicht darum, möglichst viel über die Bibel zu wissen, sondern es geht darum, möglichst kompetent in Sachen Liebe zu sein. Spannender Punkt. Drittens. Ich habe gesagt, Nahtoderfahrungen sind für Christen total ermutigend. Und das nicht nur deshalb, weil sie den Materialismus unserer Gesellschaft, also dieses ist alles nur Materie-Denken, so herrlich ad absurdum führen. Da ist was anderes. Und dieses andere, das ist so, du liest ein Buch und während du das Buch liest, ja, es bestätigt mein Weltbild, aber während ich das so lese, denke ich mir so, wow, das macht richtig Spaß. Das macht so richtig Spaß, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und jetzt nochmal, keine Angst. Ich weiß, das sind nur Nahtoderfahrungen. Also, wenn dieses Buch heißt, So ist der Himmel, muss ich leider sagen, nee, der Buchtitel ist falsch. Das, was da beschrieben wird, ist nicht der Himmel. Nach dem Tod sind wir nicht im Himmel. Nach dem Tod sind wir auch nicht in der Hölle. Okay? Sondern nach dem Tod sind wir im Totenreich. Neuer Himmel, neue Erde und auch Hölle, das ist alles noch Zukunft. Wir kommen in ein Totenreich. Aber, und das ist jetzt der Clou, bereits das Totenreich hält für die Christen ja unglaublich viel Hoffnung bereit. In Lukas 16 beschreibt der Herr Jesus das an einem Beispiel. Lukas 16, Vers 22, da geht es um das Schicksal eines Armen und eines unbarmherzigen Reichen. Und mir geht es jetzt nicht um den Text so groß, mir geht es darum, beide sterben. Und dann heißt es, Lukas 16, Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, das ist Totenreich, ja, weiter kommen wir jetzt nicht. Also jede Nahtoderfahrung wirft nicht einen Blick in den Himmel, sondern bestenfalls in das Totenreich. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also wir merken, der eine ist in Abrahams Schoß und der unbarmherzige Reiche ist an einem Ort der Qual. Wir merken, das Totenreich ist schon zweigeteilt. Also wenn du drüben bist, weißt du, wo du hingehörst. Es ist nicht so, dass du dann noch darauf wartest, ja vielleicht wird irgendwann mal im jüngsten Gericht, nein, im jüngsten Gericht wird nichts mehr entschieden. Die Entscheidung fällt in dem Moment, wo du stirbst. Und dann landest du auf einer von zwei Seiten und du weißt, wo du landest und dann ist die Sache durch. Dann gibt es dahinter noch ein endgültiges Gericht, das sogenannte jüngste Gericht, aber das ist nicht mehr dazu da, um dich doch noch in den Himmel zu winken, wenn du auf der falschen Seite gelandet bist. Die eine Seite, das ist die Seite, in die Jesus diesen, wisst ihr noch, die drei Kreuze, und da hing einer neben Jesus, das war ein bußfertiger Übeltäter. Der bittet Jesus darum, dass er ihn aufnimmt in sein Reich. Und dann sagt Jesus zu ihm, Lukas 23, Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die eine Seite, das ist die gute Seite. Und dann gibt es eben, das ist das, was der reiche Mann deutlich macht, es gibt eine andere Seite im Totenreich, das ist dann, was man mit diesen höllischen Nahtoderfahrungen auch verbindet. Es gibt auch eine Seite, wo man besser nicht hinkommen sollte. Und ich gebe zu, es waren diese Berichte vom Paradies, die es mir irgendwie angetan haben. Ich habe die so gelesen und das war so unglaublich tröstlich. Also nicht, dass da irgendwas berichtet worden wäre, was nicht irgendwie sich auch mit meiner Bibel deckt. Ich habe ja schon gesagt, da werden Dinge beschrieben, wo du sagst, Offenbarung 21 klingt irgendwie nach Neues Jerusalem. Das war's nicht. Es war was anderes und ich möchte es euch so erklären. Ich gehe mit meiner Frau gerne italienisch essen. Und es gibt hier in Haselhorst zum Thema italienisch essen gehen einen kleinen Geheimtipp. Und du kannst jetzt Folgendes machen. Du kannst auf Google Maps gehen und du kannst dir so eine Rezension durchlesen zu diesem kleinen Laden. Und da steht dann zum Beispiel, Zitat, umwerfender kleiner Weinladen mit Feinkost und großartiger Gastronomie. Wir sind regelmäßig dort, das Essen, der Wein und alles rundherum sind außergewöhnlich ansprechend und lecker. Uneingeschränkt empfehlenswert. Das kannst du machen. Das ist in etwa Bibel. Okay, ja? Ein bisschen nüchtern, kurz. Du könntest aber auch was anderes machen. Du könntest mich fragen. Also statt die Rezension zu lesen, könntest du mich fragen und sagen, Jürgen, warum geht ihr da gerne hin? Und dann würde ich dir so ein bisschen vorschwärmen. Von der Pinsa, die sie da haben. Und dem Service, der irgendwie alles möglich macht. Der Tisch draußen mit Blick auf die Havel. Oder natürlich das leckere Vitello Tonnato. Von den Weinen, weil Weinhandlung mal ganz abgesprochen. Ich würde so ein bisschen erzählen. Und du hast auf der einen Seite die Rezension. Das ist quasi die Bibel. Tick nüchterner. Alles wahr. Und dann kommt der, der dir beschreibt, was er erlebt hat. Und du denkst dir, ja, Wahnsinn. Versteht ihr, Nahtoderfahrungen, das ist für mich wie die Schwärmerei von dem, der schon mal ein Lokal besucht hat und sich schon darauf freut, wieder hinzugehen. Und ja, nochmal als Einschränkung. Nahtoderfahrungen sind total subjektiv. Sie sind häufig geprägt von Interpretationen, ist mir auch klar. Und vielleicht ist auch manches, was die sagen, nicht wahr. Stimmt. Aber es stört mich nicht. Wisst ihr, warum es mich nicht stört? Das sind ja die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Es gibt diesen Geisteswissenschaftler, den Theologen, ja? Und dann gibt's den Naturwissenschaftler. Und der Naturwissenschaftler, der sagt, es stört mich nicht, weil wir haben Statistik. Wir reden ja nicht davon, dass wir 10 Berichte haben und dann wird der spektakulärste Bericht genommen, in den YouTube-Video gepackt und dann gibt's da eine Echokammer, wo quasi nur das verstärkt wird. Darüber reden wir nicht. Das ist nicht das, was ich als Grundlage hier habe. Wir reden über Statistik. Wir reden darüber, dass wir schauen, wo finden sich in all den Dingen, die da berichtet werden, Übereinstimmungen. Also nicht das Spektakuläre ist für mich interessant, sondern das Normale. Und wisst ihr, an der Stelle bin ich durch das Studium dieses Themas darin bestärkt worden, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Leute im Zustand eines klinischen Todes erlebt haben, dann will ich auch dorthin. Das ist das, wo ich merke, boah, weißt du, meinen Körper können dann gerne die Würmer oder alternativ das Feuer haben, das ist mir völlig egal. Ich will diesem Gott der Liebe begegnen. Ich will Jesus sehen. Ich will dieses andere Leben bekommen, das so anders ist und so viel erfüllender und so viel besser zu sein scheint, dass die meisten von denen man dann quasi bei einer Nahtoderfahrung auf der anderen Seite sagt, du musst wieder zurück. Die meisten von denen wollen überhaupt nicht. Und das kann ich gut verstehen. Und in diesem Sinn ist das jetzt eine Predigt, die uns ermutigen soll, den Weg mit Jesus Richtung Ewigkeit zu Ende zu gehen. Und zwar mit all den Herausforderungen, die Gott uns emotionaler Art, psychischer, physischer, gemeindlicher, egal was er uns da in den Weg stellt, einfach zu sagen, ich gehe den Weg zu Ende. Und es ist eine Predigt, die euch auffordern soll, Liebe zu lernen. Ich habe hier vorne diese Zettel wieder, die könnt ihr dann haben, beziehungsweise du kannst sie jetzt schon verteilen. Da waren blaue Zettel zum Thema Liebe. Genau. Genau. Das waren nochmal diese Zettel, die ich mal geschrieben habe zum Thema Liebe lernen. Ja, wenn ihr meldet euch, dann bekommt ihr einen. Wir dürfen das lernen, Liebe zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Wir dürfen da mehr drüber nachdenken als über irgendwas anderes. Ja, dieser Liebescheck, der kann euch helfen. Ja, lest ihn durch, betet darüber und lasst euch in der Richtung einfach vom Heiligen Geist verändern. Das ist relevant. Und für alle die hier sind und sagen, wenn ich heute sterbe, ich weiß noch nicht, auf welcher Seite ich rauskomme, ja, auf der guten oder auf der bösen, ich bin da. Sprecht mich an. Ich kann euch erklären, wie man auf der guten Seite rauskommt. Und wenn du sagst, das wäre was für einen Hauskreis, auf rockwords.de gibt es das Skript und im Anhang zum Skript gibt es eine Hauskreisvorbereitung. Könnt ihr 1:1 einfach übernehmen. Und in diesem Sinne have fun mit diesem Thema Nahtoderfahrungen. Ich fand's super spannend, ich fand's super ermutigend und ich würde euch gerne davon etwas weitergegeben haben. Euch Gottes Segen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.